Lena, ich habe heute drei kurze Fragen an dich. Und zwar Rotwein, warm oder kalt?
Kühl.
Kühl. Schraubverschluss oder Kork?
Naja, das kann ja beides mega gut sein.
Und muss man sich schämen, wenn man zum Beispiel feinherben Wein lecker findet?
Auf gar keinen Fall. Ich kann es auch weiter ausführen, aber vielleicht verschieben wir das auf später.
Wunderbar, dann können wir eigentlich die Folge schon beenden, oder? Wenn wir die Fragen beantwortet.
Abgehakt. Nein, wir gehen natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe nachher. Wir haben ein Sammelsurium aus den wichtigsten und interessantesten Fragen von der Community, sagt man das heute so,
Ich glaube, ja.
zusammengetragen, rund um das Thema Wein natürlich, ne? Ist ja eh immer unser Thema. Und da haben wir gedacht, machen wir heute so ein kleines FAQ und beantworten da mal die wichtigsten Highlights.
Fragen, Flaschen, Fakten. Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Weininstituts. Ich bin Andreas Kaul.
Ich bin Lena Torres-König und wir beantworten eure Fragen.
Genau, und bevor wir die Fragen beantworten, müssen wir aber nochmal einen Blick in die Weinberge werfen. Da ist nämlich gerade besonders spannend. Also heute haben wir den 28. August. Wir zeichnen heute auf. Denn die Weinlese ist schon im Gange. Sie ist schon hat sehr früh angefangen in diesem Jahr. Bereits am Ich glaube, am 12. August war der offizielle Lesestart. Also Wahnsinn.
Wahnsinnig früh, wahnsinnig früh.
Ich habe das hier an dieser Stelle ja schon häufiger erzählt. Ich hoffe, ich langweile niemanden, aber ich habe Anfang August Geburtstag und früher fuhren da nur Mähdrescher. Und mittlerweile ist es wirklich so, die sind da schon längst fertig und es ist, ja, die Weinlese fängt an. Das ist totaler Wahnsinn.
Das Witzige ist ja auch immer, dass wir, dass in der Weinwelt immer vom Herbst gesprochen wird, ne? Und wie läuft der Herbst? Und man meint halt einfach die Traubenlese, aber es ist halt einfach heutzutage nicht mehr Herbst. Es ist halt einfach
Genau.
Sommer.
Aufmerksame Zuhörer, das haben wir beim letzten Mal auch schon mit dem Winzer, der immer vom Herbst gesprochen hat, besprochen. Ne? Wir haben uns was überlegt, Lena. Bevor wir jetzt anfangen zu erzählen, wie es da draußen in den Weinbergen aussieht.
Na, da haben wir unsere Außenreporter bemüht aus sämtlichen Himmelsrichtungen in den verschiedenen Anbaugebieten und haben die mal gebeten für eine kleine Schalte mit einem Update aus dem Weinberg.
Genau, und wir hören jetzt in der Reihenfolge zuerst den Christian Hirsch aus Württemberg. Und dann die Tatjana Schmidt vom Weingut Friedel Russler aus dem Rheingau und Sonja Sehm, Weingut Stich im Löwen in Franken.
Franken.
Genau, wir hören mal rein.
So, frisch im Urlaub zurückgekommen, haben wir uns gestern Abend einen tollen Überblick verschafft über die aktuelle Situation bei uns in Leingarten bei Heilbronn. Hier spricht übrigens der Christian Hirsch. Und es sieht so aus, dass wir mit der Lese voraussichtlich am Montag anfangen, damit Sauvignon Blanc. Den wollen wir nie so reif lesen. Das soll schon ein bisschen so Stachelbeere, Sternfrucht gepaart mit Maracuja-Typizität haben. Und dann werden wir nächste Woche sehr wahrscheinlich dann mit weißen Burgundern auch schon weitermachen. Ja, grundsätzlich haben wir da eine Woche Schonfrist gehabt und konnten den Urlaub noch etwas genießen, weil wir in diesem Jahr keine Sektgrundweine bereiten, auch keinen Saft und auch die Frühsorte Müller-Thurgau oder zum Beispiel Akkolon, die haben wir nicht mehr. Da haben wir im Prinzip das alles geändert die letzten Jahre und sind da auf die Piwis gegangen, haben viele, viele Piwis gepflanzt und die sind alle, sagen wir, im mittleren Bereich mit der Lese dann zu erwarten. Es sieht alles top gesund aus. Von daher freuen wir uns wahnsinnig auf den Start der Lese und ja, so hat Grüße aus dem Wengert. Das war der Christian aus Leingarten. Ciao.
Hi, Tatjana hier vom Weingut Friedel Russler. Ich grüße euch aus dem Rheingau. Tja, was ist gerade Phase im Weinberg? Also Status quo waren wir jetzt bis heute schon ganze zweimal in der Lese. Einmal für alkoholfrei, da haben wir Verjus geholt. Und einmal für Sektgrundwein, unseren Rosé-Sekt. Die Trauben sind nämlich echt schon ziemlich reif und ziemlich weit. Deshalb beobachten wir jetzt jeden Tag, gehen raus, probieren auch relativ viel. Und ja, weil bei dem feuchtwarmen Wetter kann das relativ schnell kippen. Aber wir sind ready. Wir haben auf jeden Fall aus dem letzten frühen Herbst gelernt und sind bereit, auch schneller in die Lese zu starten. On top haben wir aber, wie so viele andere Weingüter im Rheingau, aktuell noch unseren Hof offen, sprich Hoffest. Also die nächsten 6 Tage ist hier quasi ein bisschen Spagat zwischen Traumlese, Party und Gäste bedienen. Aber meine Devise, desto früher kommen wir in Urlaub. Besucht uns im Rheingau. Tschüss!
Hallo, hier ist die Sonja aus dem wunderschönen Weinanbaugebiet Franken. Ein kleines Update aus dem Weinberg. Wir haben schon 3 Tage Handlese hinter uns und haben schon die ersten Trauben für den Traubensaft Rosé und Blanc de Noir heimgeholt. Und ja, jetzt heißt es ein bisschen warten. Die Trauben dürfen noch ein bisschen die Sonne genießen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir nächste Woche schon die ersten hochwertigen Rotweine nach Hause bringen. Und ja, was erwartet uns mit dem neuen Jahrgang? Der Jahrgang 2026 verspricht sehr schöne, fruchtige und aromareiche Weine.
Da haben wir jetzt schon mal direkt die ersten Einblicke aus den unterschiedlichsten Anbaugebieten bekommen. Und wir stellen euch die Meldung zum Weinlesestart auch einfach nochmal unten in die Shownotes rein. Da könnt ihr nochmal reinklicken, wann es offiziell losging.
Genau, und wir bleiben natürlich dran und halten euch auf dem Laufenden, was die Lage in den Weinbergen angeht. Also bei uns hier hat es jetzt ein bisschen geregnet. Das ist natürlich noch immer nicht genug, um den ganzen trockenen Sommer zu kompensieren. Aber ich glaube, bei einige Winzerinnen und Winzer atmen jetzt ein bisschen auf. Wir drücken natürlich allen die Daumen, dass die Weinlese gut über die Bühne geht.
Wenn ich mir hier so meine eingetopfte Feige und meine eingetopften Johannisbeerstrauch angucke, habe ich auch noch die Hoffnung, die könnten vielleicht noch überleben.
So, Nena, wir haben ja, wie gesagt, von unseren Hörern ein paar Fragen geschickt bekommen, auch in den letzten Monaten oder schon immer mal wieder. Und manche Fragen wiederholen sich. Und wir haben uns jetzt einfach überlegt, dass wir heute mal so eine Sendung machen, wo wir diese Fragen beantworten. Soll ich mal
Ja.
anfangen?
Sehr gerne.
Was bedeutet trocken, halbtrocken und feinherb beim Wein?
Also es ist ganz klar im Weingesetz definiert. Man kann es jetzt mal ein bisschen langweilig erklären, dass man sagt, trocken im Wein bedeutet, der trockene Wein darf nur maximal 9 Gramm Restzucker haben pro Liter. Und eigentlich kann man sich merken, trockener Wein hat keinen Zucker.
So gut wie kein Zucker, genau.
Ja.
Halbtrocken ist da ein bisschen drüber. Also ist so ein Mittelding, wenn man so will.
Da kann man sich immer gut orientieren, wenn man was Süffiges sucht, wenn man weiß, man hat ein paar Leute zusammen eingeladen, da sind vielleicht auch ein paar Nicht-Weintrinker dabei, läuft immer. Oder zum Beispiel ist auch meine persönliche Erfahrung von jahrelanger Arbeit im Weinstand beim Ausschank, bei Regenwetter und nicht knallem Sonnenschein trinken die Leute sehr gerne halbtrockene Weine. Auch wenn man es ihnen vorher nicht sagt, dass der Wein halb trocken ist, weil sie immer darauf schwören, ich trinke nur trocken bei Regenwetter. Trinken die Leute gerne halbtrocken.
Genau, und wenn wir von halbtrocken reden, dann ist das irgendwie sowas zwischen 10 und 20 Gramm Restzucker pro Liter. Und wenn man das mal umrechnet, zum Beispiel Cola, da liegen wir bei 80 Gramm pro Liter. Also auf der Flasche steht immer 8 Gramm, aber das ist pro 100 Milliliter und nicht pro 1000. Das
Wo
heißt,
wären wir da? Wären wir bei Cola dann bei Trockenbeerenauslese, oder?
ja, es ist schon, also für einen Wein ist das schon sehr süß. Und wenn ich dann immer höre, ah, nee, nee, kein süßer Wein. Und die Leute trinken dann aber auch gleichzeitig Cola, dann ist
Ja.
das Argument verpufft, das etwas. Ja, also keine Scheu davor, auch mal ein bisschen Restsüße. Das tut manchmal dem Wein gut, gerade wenn der säurebetont ist. Also so ein Riesling, so ein feinherber Riesling, halbtrockener Riesling ist schon was Feines. Feinherb,
Ja.
müssen wir noch erklären, ist nicht
Ist
geregelt.
nicht definiert.
Genau, also das ist tatsächlich, aber wenn es im Etikett steht, heißt das im Prinzip entweder halbtrocken, manche verwenden es für süßer als halbtrocken, also
Genau,
ja.
stimmt.
Aber es impliziert auch noch, dass es etwas herb ist, das heißt, die Säure da auch noch ein bisschen vorkommt. Also
Aber es ist kein offizieller Weingeschmack.
genau, und im Grunde gilt sowieso probieren. Probieren und dann über Geschmack kann man nicht streiten. So, machen wir weiter, Lena, mit der
Ja.
nächsten Frage. Muss Rotwein wirklich Zimmertemperatur haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich habe lange in der Weinhandlung gearbeitet und das ist so ein Klassiker, den man immer gefragt wird, auch im Laden. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist echt so ein Trugschluss noch aus, keine Ahnung, Mittelalter oder was, als man noch keine Heizung in seinen Wohnräumen hatte und die Räume einfach bei, sagen wir mal, 18 Grad, 14 Grad, 18 Grad warm waren, warm oder kalt waren, je nachdem. Und genau, da konnte man sich daran orientieren, Zimmertemperatur. Heute würde man sagen, schön gekühlt, leicht gekühlt, kommt so ein bisschen auf die Weinart an. Also leichte Rotweine, ganz klar 14 bis 16 Grad. Dann haben wir die kräftigen und gereiften Rotweine, die, sagt man, 16 bis 18 Grad, die können ein bisschen wärmer sein, ne? Dann öffnen die sich auch noch ein bisschen schöner. Und diese klassischen leichten jungen Weißweine, die wir gerne auf dem Weinfest trinken oder auf Balkonien oder wenn wir mit Freunden unterwegs sind am Festival, die wollen wir schon richtig kalt haben. So bei 9 bis 11 Grad können wir die trinken.
Ja, und gerade in so einem Sommer wie in diesem ist es natürlich gar kein Problem, wenn der Wein ein bisschen kälter wird, weil warm wird er von alleine bei den Temperaturen. Ja,
Nee,
da
aber
gibt es
dann
ja.
halt auch eine frische Schorle, ne? So eine dünne, eisgekühlte Schorle. Das läuft dann gut. Wollen wir gerade noch sagen, wenn man nämlich die Leute, die sich jetzt gerade Notizen gemacht haben, vielleicht kräftige Weißweine, also die auch im Holzfass lagen, die man auch super gerne als Essensbegleiter sich mit einplanen bei einem coolen Menü, die dürfen auch 11 bis 13 Grad haben.
Gut, Thema Temperatur.
Also es bedeutet, wenn jetzt jemand einen konkreten Alltagstipp haben will, ne, also bei uns die gängigsten Rotweine, weil wir wollen ja gerne deutsche Rotweine trinken, deutscher Spätburgunder, den kann man auch gerne mal auf die Schnelle in den Kühlschrank packen, in einem Sommer wie diesen, dass man ihn leicht runtergekühlt kriegt. Ist okay, funktioniert und schmeckt auch.
Temperatur abgehakt.
Nächste Frage.
Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Lena schraubt eine Flasche auf. Vor allem
Hat
könnt
man
ihr es
das?
nicht hören.
Habt ihr es gehört? Hoffentlich, vielleicht. Warum
Das
unterdrückt?
war ein Schraubverschluss. Lena, ich nehme an, du willst jetzt was wissen zum Thema Verschluss?
Ja, auch so eine ganz typische Frage. Der gute alte Kork oder Schraubverschluss? Was ist besser?
Also, wir haben ja ganz am Anfang schon mal angerissen das Thema. Man weiß es nicht. Ich habe schon durchwachsenen Wein, sagen wir mal, mit Korken getrunken und Topwein mit Schraubverschluss. Und umgekehrt. Das heißt, es ist
Alles
kein,
ist möglich.
genau, es ist kein Qualitätskriterium. In der Regel ist es so, dass Weine mit Korken, wenn man die noch mit Korken verschließt, dann sind das Weine, die ein bisschen länger reifen sollen. Der Reifeprozess ist dort einfach ein anderer, weil der Korken ein bisschen mehr Luft reinlässt. Aber im Grunde gibt es da eigentlich keine pauschale Antwort, das ist besser oder das ist schlechter. Ich finde es immer ganz schön, wir haben ja jetzt mittlerweile sehr viele Schraubverschlüsse. Wenn ich dann nochmal einen mit Korken habe, den ich dann mit meinem schönen Korkenzieher öffnen darf, aber man hat sich auch mittlerweile an die Schraubverschlüsse gewöhnt.
Witzig, Korkenzieher, dass du noch einen hast. Da müsste ich schon direkt wieder suchen gehen.
Mehrere.
Aber ich glaube, das wichtigste Stichwort, was du eben gesagt hast, war anders. Es ist nichts besser oder schlechter, sondern der Wein entwickelt sich einfach anders mit dem Verschluss.
Ein Weingut im Rheingau hat mal den gleichen Wein in Flaschen mit Schraubverschluss abgefüllt und mit Korken. Und wir hatten die Gelegenheit, 5 Jahre nach Abfüllung die Weine zu probieren. Also einmal den mit Schraubverschluss, den gleichen Wein, einen mit Korken. Und am Ende haben wir abgestimmt, was ist besser. Die Hälfte war für den mit Schraubverschluss, die andere Hälfte für den mit Korken.
Nee, siehst du?
Ja.
Das ist eigentlich dann so eine Geschmacksfrage, wie
Genau.
alles beim Thema Wein einfach am Ende eine Geschmacksfrage ist.
Ja,
Ja,
ich
das.
glaube, man kann sagen, es hat sich durchgesetzt, dass die Weine, die schneller getrunken werden sollen, also das ist ja der Großteil der Weine, Basisweine, die in den ersten 1, 2, 3 Jahren nach Abfüllung getrunken werden sollen, dass die einfach einen Schraubverschluss haben, weil der Wein muss nicht noch groß reifen in der Flasche. Und jetzt sagen wir mal hochwertige Sachen, da sieht man schon viel häufiger, dass da noch ein guter Korken drin ist, damit der Wein einfach noch ein bisschen länger reifen kann. Nächste Frage. Wie lange hält
Ja.
sich eine geöffnete Flasche? Und jetzt reden wir nicht von der Flasche, sondern von dem Wein in der Flasche.
Ja, eindeutige Antwort, kommt drauf an. Also, es kommt natürlich ein bisschen auch auf die Qualität des Weins an, aber es kommt auch auf die Füllmenge in der Flasche an. Wenn du jetzt dir nur so ein kleines Piffchen, ich weiß nicht, muss man Piffchen übersetzen?
Das muss man übersetzen.
Ein Piffchen bei uns im Rheingau ist halt so ein 0,1. Du hast irgendwie Bock, einen Wein zu trinken, aber hast auch jetzt, ne, keinen Besuch oder so und niemanden, der sich mit dazusetzt, dann ne, bleibst du beim Piffchen. Und dann ist ja die Flasche noch unheimlich voll. Dann ist der Wein in der Flasche ja noch fast bis in den Hals voll. Das heißt, die Oberfläche, die mit Luft in Berührung kommt, ist ja noch sehr klein. Und insofern kannst du die Flasche auch noch gut nach 4 Tagen oder wenn es ein richtig, richtig guter Wein ist, auch noch nach einer Woche im Kühlschrank weiter trinken. Der entwickelt sich, weil er atmet, aber der wird jetzt nicht per se direkt schlecht. Wenn du natürlich schon ein paar Leute da hast und hast dann nur noch so einen kleinen Spuckrest in der Flasche, wo sich der ein oder andere fragt, lohnt sich das, es noch in den Kühlschrank zu stellen? Dann ist halt natürlich eine unheimlich große Oberfläche, die mit der Luft in Berührung kommt und der Wein hat mehr Chance, sich zu verändern und schmeckt dann natürlich schneller, deutlich anders. Hast du noch was dazu zu fügen?
Also man kann das natürlich auf die Spitze treiben, wenn man jetzt eine normale Flasche 075 hat und trinkt die zur Hälfte und hat zufällig noch irgendwo eine kleine Flasche stehen, dann kann man die natürlich umfüllen und verschließen und dann ist natürlich sehr wenig Luft drin. Oder, habe ich auch schon gesehen, man gibt Glasmurmeln in die Flasche, sodass das Volumen steigt und am Ende auch keine Luft mehr drin ist, wenn man genug Glasmurmeln zur Hand hat. Habe ich gesehen.
Macht es einen Unterschied, ob man die Flasche verschließt mit einem Stopfen, einem Schrauber, mit einem Korken oder ob man die einfach offen in den Kühlschrank stellt?
Ja, die soll schon verschlossen sein, dass da mal von anderen Fremdgerüchen im Kühlschrank abgesehen, so ein schöner Camembert.
Wir haben immer so eine Knobi-Salatsoße im Schrank steht. Die auch nicht abgedeckt ist.
Stimmt.
Wenn die Heidelbeeren nicht in der Gemüseschublade liegen, dann haben die ein interessantes Aroma.
Ja, Grüße gehen raus an meinen Bruder. In unserer gemeinsamen WG-Zeit hat seine Milch mal nach Knoblauch geschmeckt, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Andreas, es gibt die Menschen, die gerade den Wein kaufen, wie sie es brauchen, weil sie heute Abend einen Wein haben wollen. Und dann gibt es die Leute, die sich auch einfach schon mal einen kleinen Vorrat zulegen. Das heißt, man hat auch mal ein Kistchen vielleicht, ne? Von einem, wo man sagt, boah, der hat mir so gut geschmeckt, bevor ich vergesse, was für einer ist. Ich sammle schon mal direkt ein paar ein.
Und dann gibt es Leute wie uns.
Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Sag mal, wie lagert man Wein richtig? Braucht man einen Weinkeller? Hast du
Also,
einen Weinkeller?
ich habe tatsächlich keinen Weinkeller. Das ist ein großes Problem, denn unser Heizungskeller ist viel zu warm. Also das ist nicht geeignet, um da Wein länger zu lagern. Ich habe das Glück, dass ich einen Bruder habe, der ein Weingut hat und der hat einen Keller. Das heißt, da habe ich ein paar Flaschen ausgelagert. Hat wiederum den Nachteil, dass das nicht sofort, vielleicht so ein Vorteil, dass ich nicht sofort Zugriff auf die Flaschen habe. Das heißt, ich muss das planen. Aber man braucht keinen Weinkeller, keinen Gewölbekeller, wie auch immer. Ideal ist es natürlich. Wichtig ist, dass die Weine nicht zu großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Also wenn es immer warm, kalt, nicht gut. Ideal ist natürlich auch eine relativ kühle Temperatur, also alles, ich sage mal, unter 15 Grad ist gut.
Gleichbleibende Temperatur vor
Ja,
allem.
genau, gleich bleiben, dass es eben nicht schwankt. Und zu viel Licht ist auch nicht gut. Ja, also wenn es dunkel ist und gleichbleibend 15 Grad oder sowas, ist das schon mal ganz gut. Was aber auch auf jeden Fall ein Tipp ist, den man beherzigen sollte beim Weinlagern, den Wein nicht überlagern. Das ist die große Gefahr, wenn man ganz viele Weine irgendwo liegen hat und dann nochmal warten, ach, nochmal ein Jahr warten. Nein, den Wein trinken, wenn er reif ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Wein, den man ewig lange liegen ließ und sich darauf freut und macht ihn auf und merkt, der ist schon über den Zenit.
Kostbar aufgespart für diesen einen besonderen Moment.
Genau.
Dünn. Da müsste ich direkt mal in meinen Keller gucken. So, jetzt Sommelier spielen zu Hause. Das Thema: Muss man einen Wein dekantieren? Und was ist der Unterschied zum Karaffieren? Ist das alles für die Show?
Ein
Oder
bisschen
lohnt sich
schon,
das?
ein bisschen schon. Also dekantieren, karaffieren. Was ist der Unterschied? Beim Dekantieren versucht man Wein, der ein bisschen Depot angesetzt hat. Also da haben sich irgendwelche Feststoffe unten an der Flasche, in der Flasche gesammelt. Man gießt ihn oder man schenkt ihn vorsichtig aus. Das ist der Vorgang des Dekantierens, sodass eben dieses Depot in der Flasche bleibt und dann man einen möglichst klaren Wein dann später ins Glas kriegt, beziehungsweise man füllt das ja erstmal auch um in einen anderen Behälter. Und das Karaffieren ist im Grunde einfach nur die Flasche umgießen in einen Behälter, der ein bisschen mehr Luft hat, also das sind meistens so richtig bauchige Flaschen, wo man da einfach viel Luft an die Oberfläche des Weins kriegt, damit der, man sagt, atmen kann. Warum? Manche Weine sind ein bisschen verschlossen, die brauchen ein bisschen Luft, um sich voll entfalten zu können. Ich meine, deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Gläser. Es gibt ja auch Weingläser mit einem großen Durchmesser, die eben auch für diesen Zweck gedacht sind. Aber diese Karaffe ist eben dafür da, dass der Wein einfach ein bisschen mehr Luft kriegt.
Der Wein ist verschlossen, nochmal ein bisschen übersetzt, heißt, der schmeckt noch nicht so gut, wie er schmecken könnte.
Ja, das ist so eine Sache. Also man muss auch wirklich vorsichtig sein, weil zu viel Luft ist auch nicht gut. Also mir hat mal ein weiser Sommelier gesagt, dass das wie Salz beim Kochen. Also zu viel Luft und der Wein ist hinüber. Also nicht übertreiben beim Belüften. Ruhig langsam rantasten und verkosten und probieren. Grüße gehen raus an Gerd Retter.
Beim Karaffieren und beim Dekantieren und oder beim Dekantieren ist es da egal, welches Gefäß man dafür nutzt? Oder braucht's beim Dekantieren einen Dekanter? Es gibt ja diese toll geschwungenen Glasgefäße in verschiedensten fantasievollen Schwingungen, wie auch immer, die toll aussehen, unheimlich unpraktisch zum Verstauen sind in einer heimischen Küche zum Beispiel.
Da sind wir wieder bei den beiden Begriffen, denn ein Dekanter, eine Flasche, die, wie soll man das sagen, unten ziemlich breit ist, also ganz breit, und dann oben sich verjüngt und man gießt eine handelsübliche 3/4 Liter Weinflasche ein und dann steht am breitesten Durchmesser steht dann, ist der Füllstand. Das heißt, ein Dekanter ist eher was zum Karaffieren, weil man will ja den Wein belüften. Es ist kompliziert. Und zum Dekantieren kann man das natürlich auch verwenden. Aber für den Zweck, das Depot aus dem Wein zu holen, kann man durchaus auch eine normale Karaffe nehmen.
Ja.
Im Grunde geht es ja darum, dass man den Wein vorsichtig ausgießt, damit das Depot drin bleibt. Ja.
Also Dekanter zum Karaffieren.
Und eine Karaffe zum Dekantieren.
Gut,
Ich
dann haben wir
glaube, wir
erstmal.
verwirren unsere Zuhörer, Elena.
Ja.
Höchste Zeit, die nächste Frage.
Gut,
Braucht
schön. Ja.
denn jede Rebsorte ein eigenes Glas?
Nein. Aber ich saß mal auf dem Heimweg von der Prowein im Zug und hatte neben mir ein, nennt sich das dann Glassommelier? Der hat einen Koffer ausgepackt und hat mir 2 Stunden lang auf der Zugfahrt, der hatte leider dasselbe Ziel wie ich, die Wissenschaft des richtigen Glases erklärt. Es war mega spannend. Das ist halt auf jeden Fall was für Freaks. Also wer Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich Trillionen verschiedene Gläser mal hinzustellen und einen Wein nimmt und die daraus probiert, da ist auf jeden Fall was dran.
Also
Aber
definitiv, die Weine schmecken aus unterschiedlichen Gläsern unterschiedlich. Aber ich glaube, für den Hausgebrauch, da reicht ein gutes Universalglas.
wenn ihr jetzt nicht gerade zu Hause hoch ausgebildete Nasen seid, die durch jahrelange Sommelier-Schulen oder getingelt seid, dann ist das wahrscheinlich was, auf was man am ehesten verzichten kann und zu Hause sich wirklich einfach auf ein gutes Universalglas konzentrieren kann und man ist bedient.
Vielleicht eins für Weißwein, was ein bisschen enger oder ein bisschen schmaler ist, und eins für Rotwein, was ein bisschen weiter auseinander geht. Aber auch da gilt, also zu viel Luft schadet eher. Also so ein filigraner Spätburgunder kann in einem zu großen Glas auch ein bisschen zu viel Luft bekommen und dann ist es auch wiederum dem Genuss abträglich.
Hat dir das auch der Retter gesagt?
Nein, die Erkenntnis stammt von dem Winzer Julian Huber und der muss es schließlich wissen. Ja. Wir haben das übrigens auch nicht nur rein in der Theorie durchgespielt, sondern mit verschiedenen Gläsern getestet. Also
Das macht Spaß. Man kann sich damit beschäftigen. Da kann man auch wirklich den ganzen Abend mit füllen. Also der klassische trockene deutsche Riesling in so einem schönen Universalglas, tipptopp. Der leicht gekühlte deutsche Spätburgunder passt da vielleicht auch ganz gut noch rein. Und ins dicke Rotweinglas, dann halt wirklich die dicken Rotweine, die auch viel im Holz waren, die vielleicht auch schon ein älterer Jahrgang sind, aber halt eben auch einen dicken Weißwein. Kann da auch rein.
Wichtiger vielleicht sogar noch als das irgendwie dass man auf jeder Rebsorte Spezialglas hat, ist, dass die richtig gespült sind, geruchsneutral vor allem sind und nicht in dem Karton gelagert und dann noch nach Karton riechen. Also das ist wichtig und man sollte sie auch nicht zu voll einschenken.
Ich hasse das, wenn die Gläser so voll eingeschenkt sind. So schnell kann ich gar nicht trinken.
Ja, ich meine, der Kelch ist ja eigentlich auch dafür da, dass man den Wein ein bisschen in Bewegung bringt und dann sich der obere Teil einfach mit dem Aroma füllt. Und wenn der Rand voll ist, dann ist da nicht mehr viel Platz. Also lasst Platz für Duft und Bewegung.
Auch ich hätte auch noch einen Punkt, der mir an der Stelle einfällt. Die klassischen Sekttulpen, die ja eigentlich auch jeden triggern, weil man kann schlecht draus trinken. Die Nase wird eingeschnitten von der anderen Seite, weil die Trinköffnung viel zu schmal ist. Gib doch den Sekt einfach auch in das gute Universalglas.
Genau, das sagen auch eigentlich mittlerweile 100% der Winzerinnen und Winzer, mit denen ich rede über das Thema. Da trinkt kaum einer mehr aus diesen ganz schmalen Sektgläsern, den klassischen.
Also, dass wirklich wem Lifestyle und Coolness-Faktor wichtig ist. These are the old days für die Tulpen.
Und Coolness-Faktor, Stichwort, am Stiel anfassen.
Oh ja, unbedingt. Achtet mal drauf in den amerikanischen Serien oder so, wo die Leute immer, also wenn man einmal drauf achtet, dann kann man es, once you saw, you can't unsee. Die haben immer die Weine am Kelch und halten den Wein schön warm. Das, ja,
Das war vielleicht ein Rotwein, den sie zu lange im Kühlschrank hatten.
genau. Genau.
Rotwein, Lena, darf man Rotwein zu Fisch trinken?
Grundsätzlich darf man ja alles, ne? Es gibt so, also ich habe das ja auch noch gelernt. Die alte Regel: Weiß zu Fisch, Rot zu Fleisch. Und ich finde es ganz schön, dazu zu sagen, das ist als erste Orientierung auch okay. Das kann man so sagen. Man kann natürlich aber auch mutig sein und noch mal ein bisschen was ausprobieren.
Genau. Also entscheidend sind einfach wieder die Zubereitung, die Soße, die Würzung. Und klar, so ein zarter, gedämpfter Fisch, der passt wahrscheinlich eher in Weißwein dazu. Wenn der gegrillt ist mit Röstaromen, Raucharomen, dann auch durchaus auch mal ein Rotwein zum
Hatten
Beispiel
wir
dazu.
nicht neulich, als du mit dem Frank Brunswick gekocht hast? Oder mit dem Florian Koch? Nee, da war Rotwein zum Spargel.
Genau, ich habe nicht
Das
gekocht,
war.
ich saß in der Nähe und habe zugeschaut, wie gekocht wurde. Das war die Mai-Ausgabe, wenn ich das richtig im Kopf habe, von unserem Podcast. Da haben wir das Ganze nochmal aufbereitet in
Das war aber
Freiburg.
das Kuriosum. Rotwein mit Spargel, glaube ich, und nicht
Genau,
Rotwein.
da kam bei einem der Gerichte, die gekocht wurden, raus, dass so ein Spätburgunder da ganz gut dazu passt. Nena, welchen Wein trinken wir zu Sushi?
Also ich liebe Wein, ich liebe Sushi. Ich bin kein Sommelier oder ausgebildeter Sommelier. Und mein Gefühl sagt mir, ich würde dazu eigentlich den Wein trinken, auf den ich Bock habe. Nämlich zum Beispiel einfach einen frischen Riesling. Oder auch tatsächlich sowas wie ein Sauvignon Blanc. Ich bin jetzt nicht so bei den scharfen Soßenmenschen dabei. So ein Hauch Wasabi finde ich cool, aber ich tunke mir das jetzt nicht, bis das mir alles wegbrennt. Das wäre jetzt so für mein Gefühl mein erster Impuls.
Ja, ich glaube, ab so ein bisschen Restsüße nicht verkehrt. Da können wir nochmal zurückspulen zum Thema Feinherb, was wir vorhin hatten. Halbtrocken Feinherb wird da bestimmt auch gut passen, gerade Riesling mit Säure.
Ja.
Sauvignon Blanc, Weißburgunder, vielleicht auch einen trockenen Winzersekt.
Wir könnten mal eine eigene Folge zu Sushi und Wein machen.
Wäre eine Option.
Love it.
Thema Jahrgänge.
Uff.
Die Frage kam auch ein paar Mal und ist ein älterer Jahrgang automatisch besser?
Nein, dadurch, dass du automatisch gesagt hast, kann man das ganz klar mit Nein beantworten. Natürlich bringen ältere Jahrgänge auch häufig, aber nicht immer, auch höhere Qualitäten mit sich, im Idealfall. Aber das kann man nicht so pauschal sagen. Da muss man sich schon mit dem Wein und oder mit dem Weingut, mit dem Betrieb dahinter mal ein bisschen auseinandersetzen oder nachforschen. Wie was wo mit dem Wein passiert ist und wie der gedacht ist.
Es gibt ja Weine, die müssen oder die sollten bald getrunken werden. Die sind auch dafür hergestellt. dass sie jetzt nicht irgendwie 5, 10 Jahre liegen. Und die werden dann entsprechend, je älter sie sind, auch nicht besser. So, dann gibt es wiederum andere Weine, die sollte man gar nicht so früh trinken. Die kommen dann teilweise auch erst 1, 2, 3 Jahre später in den Verkauf und sollten dann auch noch ein bisschen gelagert werden. Man kann die dann natürlich schon trinken, das ist eine ganz andere Aromatik. Und da sind wir wieder bei dem Thema persönlicher Geschmack. Liebt man lieb eher so gereifte Noten oder will man die frische, junge Frucht? Alles auch wieder Geschmackssache.
Andreas, wie finde ich einen Wein, der mir schmeckt?
Muss man im Zweifel probieren. Also es gibt ganz viele tolle Weinhandlungen, die das Angebot machen, dass man Wein dort direkt probieren kann, bevor man ihn kauft. Das gibt es aber auch mittlerweile in manchen Supermärkten, auch mit einer großen Weinabteilung oder in Weingütern, Genossenschaften, überall, wo Wein verkauft wird. Dann ruhig den Wein einfach probieren, verschiedene Weine probieren und dann Erkenntnis gewinnen durch Vergleich. Ja, was schmeckt mir besser? Und sich dann langsam in diese Richtung arbeiten. Und wenn man dann weiß, grob, was einem mal geschmeckt hat, dann kann man sich ein bisschen rantasten, die nächste Stufe, vielleicht die gleiche Rebsorte, vielleicht ein anderer Wein, vielleicht ein anderes Anbaugebiet. Wir haben ja ganz viele tolle deutsche Anbaugebiete. Also letztlich ist es natürlich wieder Geschmackssache. Und probieren, probieren, probieren. Damit haben wir jetzt jede Menge Fragen beantwortet. Sind vermutlich auch jede Menge neue dadurch entstanden.
Und genau die wollen wir hören. Welche Weinfragen begegnen euch immer wieder? Was wolltet ihr schon lange wissen, habt euch aber noch nie getraut zu fragen? Uns könnt ihr die einfach reinschicken und wir beantworten die hier.
Genau, schickt die Fragen an info@deutscheweine.de mit dem Stichwort Podcast, dann kommt das bei uns an. So, schreibt gerne auch dazu, ob wir euren Namen in der nächsten Folge nennen dürfen oder sollen. Wir freuen uns auf Post.
Vielleicht machen wir aus euren Einsendungen nämlich eine zweite Runde. Noch mehr Fragen, Flaschen und Fakten. Was mich interessieren würde, zum Beispiel auch mal, was nervt euch beim Thema Wein? Das könnt ihr uns auch mal fragen. Warum müssen wir immer wieder über das und das reden?
Auch eine gute Idee. Wir packen euch ein paar Links in die Folgennotizen. So heißt das, wenn man Anglizismen vermeiden will. Ja, wie geht's weiter? Was steht noch an im September?
Im September findet die große Wahl der deutschen Weinmajestät statt. Das ist ein Riesending. Die Leute lieben das. Die Leute stimmen ab über den Fernseher und gucken sich das gerne an, wie die Kandidatinnen und Kandidaten da antreten und Fragen auch zum Wein beantworten, auch lustige Spiele absolvieren. Und es wird wieder spannend.
Am 19. September findet der Vorentscheid statt. Da werden sozusagen die FinalistInnen ausgewählt. Den Vorentscheid gibt es live im Netz oder im Südwestrundfunk Fernsehen zeitversetzt im analogen TV. Am Freitag, der 25.09., ist dann das große Finale live im SWR Fernsehen. 20:15 Uhr geht's los. Und alle Informationen dazu gibt es auf deutscheweine.de.
Und der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Wer live dabei sein will, kann jetzt Tickets kaufen. Link dazu auch in den Shownotes.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, es gibt noch welche.
Gibt es noch welche?
Also
Aber dranhalten.
stand jetzt.
Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt doch bitte gerne dem Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Also Fragen, Kritik, Anregungen, wie gesagt, auch an info@deutscheweine.de. Das kommt dann auch bei uns an. Und an unsere lieben Winzerinnen und Winzer draußen, die schon mit der Lese angefangen haben, mittendrin stecken, gestresst sind, aber vielleicht auch happy sind über die geilen Bärchen. Einen gesunden und möglichst entspannten Herbst.
Genau. Das wünschen wir euch auch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Düsseldorf!
Bis bald, Rian. Piffchen 01.
Sagt man in Mainz nicht eher Schnitsche
Nee,
statt Piffchen?
Piffchen, Piffchen,
Bei uns
Piffchen.
sagt man Piffchen. Du sagst doch nicht Piffchen. Du sagst
Ich
ja nicht
nicht.
Piffchen auf Hochdeutsch. Piffchen, du sagst ein Piffchen.
Piffchen, Piffchen, Piffchen.
Ohne N.
Piffchen.
Aber du trinkst vielleicht nicht so viel Piffchen. Ich
Ich
trinke halt super gerne Piffchen.
bin da selten Püppchen getrunken.
Bist du ein Schoppe-Trinker? Sagst du Schoppe?
Rieslingschorle.
Nee, Schorle ist ja was anderes als Schoppe. Ein Schoppe ist 02. Nimmst du ein Piffchen oder ein Schoppe?
Shop.
Bei uns ist
Also
halt
das ist, gibt da, es gibt einen Unterschied, glaube ich, sogar zwischen Rheingau und Rheinhessen. Also
ich denke
in
auch.
der Weinstube war eine halbe, war 0,2 und dementsprechend ist 0,4 ein Schoppe. Und
Ein
0,1
Schoppe ist
ein
halt ein Glas Wein, ein 0,2er Glas Wein.
Püppchen. Nein, 04.
Andreas.